Ich bin tatsächlich ein gutes Beispiel, dass es keinen geraden Lebenslauf braucht, um Professorin zu werden. Im Gegenteil, also ich habe auch das Gefühl, gerade mein krummer Lebenslauf war das, was mir hier am Ende dann auch den Vorteil gebracht hat, weil ich eben so viele unterschiedliche Facetten und Perspektiven auch zusammenbringen kann.
ZukunftsmacherInnen, der Alumni-Podcast der TU Berlin. Juniorprofessorin für Lehren und Lernen mit intelligenten Systemen an der Universität Stuttgart. Dr. Maria Würzberger, unser Gast in dieser Folge unseres Alumni-Podcasts aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Podcast-Reihe geht es um die Zukunft und um die, die sie machen. Um die Alumni der TU Berlin. In jeder Folge stellen wir euch eine oder einen von ihnen vor. 35.000 Mitglieder hat unser Alumni-Netzwerk aus 139 Ländern. Und sie alle eint der Wille, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Aber wie? Genau das möchte ich aus unseren Interviewgästen herauskitzeln. Ich bin Regine Marxen, Journalistin, Podcasterin und Host dieser Reihe. Mein Ziel ist es, von unseren Gästen zu erfahren, was genau sie in ihrem Job motiviert und wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen. Ich möchte über ihre Vision sprechen, über Learning, Scheitern und über Erfolgsmomente. Darüber, was genau sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Maria Würzberger. Seit März 2020 leitet die Juniorprofessorin die Abteilung Lehren und Lernen mit intelligenten Systemen am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Stuttgart. An der TU Berlin hat sie ihren Master gemacht im Studiengang Human Factors. Was sich dahinter verbirgt, erzählt sie uns gleich selber. Zuerst aber möchte ich Sie als in der Didaktik Kundige fragen, Maria, wie lernst du persönlich denn am besten?
Ich lerne am besten mit Bewegung. Auch, also das habe ich auch schon immer gemacht während des Studiums, dass ich mir Inhalte auf Lernkarten geschrieben habe oder sie mir selber aufgenommen habe, also so eine Art Lernpodcast gemacht habe und damit dann durch die Natur spaziert bin und dann eben ja mir die Dinge oder die Inhalte mit Bewegung versucht habe zu merken. Und das hat auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Also es gibt ja diese Loki-Methode, wo man tatsächlich dann auch Inhalte gedanklich mit bestimmten markanten Punkten in der Umgebung verknüpft. Und das habe ich tatsächlich während meines Lernens, auch während meiner diversen Studiengänge, sehr intensiv praktiziert und habe teilweise hier auch in meiner Heimat immer noch Bäume, wo dann Inhalte dranhängen. Und wenn ich da vorbeigehe, habe ich immer noch so eine Erinnerung daran, was ich damals da reingehängt habe. Also das ist tatsächlich was, was bei mir sehr gut funktioniert.
Gibt es so Dinge, die gar nicht in deinen Kopf wollen, die du immer wieder vergisst und immer wieder nachschlagen musst?
Tatsächlich fällt mir da jetzt spontan nichts ein. Also bisher, nee. Also hat eigentlich immer ganz gut geklappt, die Dinge in den Kopf zu bekommen. Wenn ich mir manchmal Sachen, wenn ich mir was schlecht merken kann, dann sind es Telefonnummern. Aber Wissensinhalte eigentlich, das klappt immer ganz gut.
Was du machst, Lernen mit intelligenten Systemen. Verrate mir doch einfach mal, was macht denn so ein System intelligent?
Ja, ein System wird dadurch intelligent, dass es sich eben auf die lernende Person, die davor sitzt, einstellen kann. Und nun sind wir ja alle unterschiedlich. Das heißt, wir brauchen auch unterschiedliche Geschwindigkeiten zum Beispiel, in denen uns bestimmter Lernstoff präsentiert wird. Und solche Systeme können eben ganz genau darauf eingehen. Also sie können aus den Signalen, die sie von der lernenden Person empfangen, auch aus den entdeckten Lernständen, die die Person eben hat, ne, aus dem Level von Expertise, das eine Person hat zu einer gewissen Zeit, können sie eben ableiten, was die Person dann an Unterstützung braucht, wenn sie zum Beispiel mit einem bestimmten, ja, nehmen wir jetzt mal an, einem bestimmten Mathematikproblem nicht klarkommt. Und auf Basis dessen, was die Person bisher schon mit dem System gemacht hat, kann das System dann entscheiden, wie weit die Person schon ist und auch, was die Person schon zum Beispiel an Strategien, an Lösungswegen vielleicht verstanden hat und wo jetzt ganz gezielt für diese spezifische Person ein Hinweis nötig ist, damit sie dann im Prozess weiter fortfahren kann. Denn gute intelligente Systeme geben eigentlich so viel Unterstützung wie nötig, aber gleichzeitig auch so wenig wie möglich, weil es ist, kann ja nicht das Ziel sein, dass die Person von dem System abhängig wird und dann am Ende nur noch mit dem System lernen kann, sondern gute, intelligente Systeme machen sich eigentlich an einem gewissen Punkt dann auch selber überflüssig, weil die Person dann so viel Wissen aufgebaut hat, dass sie das System gar nicht mehr benötigt.
Da sprechen wir von Algorithmen und KI wahrscheinlich, ne?
Ganz genau, da sprechen wir von Algorithmen und KI. Ja. Exakt. Genau, weil die Algorithmen eben ja in der Lage sind, Vorhersagen zu treffen. Vorhersagen darüber, was die Person eben schon weiß, auf welchem Lernstand sich eine bestimmte Person befindet. Und dazu muss so ein Algorithmus eben fähig sein, auch Vorhersagen zu treffen, auch Entscheidungen zu treffen, Kenntnisse abzuleiten. Und das ist klassischerweise ein Feld, in dem sich die KI bewegt, eben aus großen Datenbeständen Muster zu erkennen, Muster abzuleiten und basierend darauf dann entsprechend auch zu reagieren.
Das macht Lernen individueller, oder?
Genau, das macht Lernen individueller. Das macht auch vor allem Lernunterstützung individueller und hat dann eben auch den Vorteil, dass wenn wir jetzt Lernende haben mit ganz individuellen Problemen oder vielleicht auch mit individuellen Schwierigkeiten, also gerade jetzt auch, wenn man in Richtung gesellschaftliche Teilhabe denkt, wenn man in Richtung Inklusion denkt, wenn man eben Lernende hat, die wirklich ansonsten vielleicht durchs Raster fallen würden. Und dann hat man mit solchen Systemen eben die Möglichkeit, genau das auch zu adressieren, genau das auch aufzufangen an der Stelle. Und dann eben dieses Mehr an Unterstützung, das dann notwendig ist, eben durch so ein System auch gut aufzufangen.
Und solche Systeme, wo kommen die zum Einsatz? Im schulischen Bereich oder eher im universitären Bereich?
Also in der Schule ist es tatsächlich so, dass das noch nicht flächendeckend der Fall ist. Also so weit sind wir tatsächlich in der Entwicklung leider noch nicht. Genau, also es gibt in anderen Ländern, es gibt zum Beispiel in den USA, gibt es MATIA, das ist so ein Mathematik-Tutor-System. Das wird da sehr viel eingesetzt, auch schon in Schulen. Das ist tatsächlich auch basiert auf einem Modell davon, wie Lernen funktioniert, wie Lernende an so eine Mathematikaufgabe rangehen. Jetzt ist ja Mathematik auch eine Domäne, wo man sehr gut auch einzelne Lösungsschritte auch zerlegen kann, wo es wirklich am Ende dann eine richtige Lösung gibt, zu der es dann vielleicht mehr als einen Weg gibt. Aber man kann diesen Weg auch sehr klar auch in Schritte gliedern. Also das geht bei Mathematik als Domäne tatsächlich sehr gut. Deswegen gibt es da zum Beispiel dieses System. Und aber in der Weise, wie das dort tatsächlich auch flächendeckend eingesetzt wird, das gibt es bei uns in der Form noch nicht. Es gibt aber an den Hochschulen jetzt auch immer wieder auch mehr verstärkter Bemühungen, Systeme einzusetzen tatsächlich und auch Systeme zu entwickeln. Und auch bei uns in Stuttgart, ein Kollege von mir, der hat auch so im Bereich Programmieren, also in seinen Programmierkursen hat er halt auch so tutorielle Systeme, die dann entsprechend angepasst Feedback geben, beziehungsweise entwickelt die jetzt auch gerade weiter. Und das, da gibt es schon an den Hochschulen, gibt es auch schon teilweise Ansätze. Aber es ist halt alles noch nicht so, dass man sagen könnte, es ist jetzt flächendeckend und es ist jetzt schon der Standard. Also das ist wirklich momentan noch sehr viel in der Entwicklung. Und es gibt sehr viele digitale Lernmedien, aber nicht alle digitalen Lernmedien sind KI-gestützte Systeme. Das muss man auch noch ein bisschen differenzieren. Und auch wenn es jetzt um Digitalisierung geht, das sieht man ja auch aktuell in der Pandemiesituation, da ist schon noch sehr viel Potenzial nach oben, dass man Dinge auch ausbauen kann, gerade wenn es jetzt um Bildungsinstitutionen geht und gerade wenn es jetzt um Schulen geht. Da muss man halt auch auf einem sehr viel basaleren Level noch ansetzen, bevor man eine komplexe KI im Klassenraum installiert.
Du sprichst es selber an. Corona, ist das ein Treiber für dich und dein Fachbereich? Spürst du das?
Ja, es ist ein großer Treiber und es ist auch spürbar beim Unterricht der Lehrkräfte, der angehenden Lehrkräfte. Ich habe ja einige viele Lehramtsstudierende, die jetzt eben in meine Veranstaltungen kommen, die auch so Schwerpunkte haben wie Digitalisierung im Unterricht, wo es eben darum wirklich geht, was können wir jetzt tun? Wie können wir uns besser vorbereiten auf so eine Situation, um dann halt eben auch zukünftig ganz anders den Unterricht gestalten zu können? Weil was ich auch viel mitbekommen habe, auch von den Lehrkräften, die in den gemeinsamen Projekten, die ich halt eben habe, mit tätig sind, dass halt eben der Unterricht jetzt erstmal komplett umgebaut werden muss, ne? Auch in dieses digitale Format, weil man es halt nicht einfach eins zu eins übertragen kann. Und da dann sicher zu sein und dann wirklich schnell Ideen zu haben, wie kann ich das, was ich bisher in diesem klassischen Klassenraum-Szenario gemacht habe, wie kann ich das in so einen virtuellen Raum übertragen oder was eignet sich überhaupt dazu und welche Medien nutze ich, welche Alternativen habe ich vielleicht, um den Stoff noch viel besser rüberzubringen.
Und ich denke, vielleicht kommen wir in der Entwicklung dann auch dahin, du hast es angedeutet, dass diese digitalen Tools, die ich jetzt im digitalen Raum nutze, weil wir uns jetzt ja auch nicht persönlich begegnen können,
ja,
dass die mit später in den Präsenzunterricht zum Beispiel mit reingenommen werden, oder? Dass ich diese digitale genau. Welt und die analoge Welt eigentlich ganz gut miteinander verstehen, oder?
Genau, genau. Und das ist tatsächlich auch ein Ansatz, den ich immer versuche, den Studierenden mitzugeben, dass wir jetzt nicht, dass es nicht ein Gegensatz ist, also dass wir nicht entweder digital oder analog, sondern dass wir eigentlich auch das Beste aus beiden Welten nutzen können. Ne? Da habe ich dann einfach mein Whiteboard geholt und dann haben wir das dann da dran skizziert und er hat sich dann den Bildschirm abfotografiert und das, also es hat gut und wunderbar funktioniert und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass sowohl wir als auch unsere Lernenden, die sind ja alle in ihrer eigenen physischen Welt und in unserer eigenen physischen Welt haben wir ja auch Gegenstände, die wir nutzen können und wenn man sich als Lehrkraft jetzt unsicher ist, so ein digitales Tool aufzusetzen, so ein Whiteboard aufzusetzen, dann kann man sich auch eine Tafel in den Hintergrund stellen, die Webcam draufrichten und dann haben die Lernenden auch die Möglichkeit, Inhalte zu lesen oder ganz einfach, man schreibt die Dinge auf einen Zettel und hält den Zettel in die Kamera. Auch das habe ich schon in Videokonferenzen gemacht und das darf man auch nicht vergessen. Also und wenn man beide Welten gut miteinander verbinden und das Beste aus beiden Welten nutzt, dann ist das eigentlich ein optimaler Raum, in dem wir dann plötzlich ganz viele Möglichkeiten zur Verfügung haben.
Jetzt haben wir schon gesehen, womit du dich so beschäftigst. Wenn wir das einmal zusammenfassen, was genau ist denn neben dem, was wir schon angesprochen haben, dein Job?
Ich beschäftige mich damit, intelligente Bildungstechnologien zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln und aber auch in die Anwendung zu bringen, auf Seiten der Forschung, aber eben auch das Ganze dann in die Lehre zu transferieren. Also das heißt, angehende Lehrkräfte und auch angehende Studierende der Berufspädagogik, also die dann eher wirklich im Feld der beruflichen Bildung unterwegs sind, dafür fit zu machen, mit solchen digitalen Werkzeugen Inhalte zu vermitteln, beziehungsweise überhaupt erstmal fit zu werden, Wissensvermittlung zu gestalten in den unterschiedlichsten Kontexten, egal ob das jetzt digital oder analog ist. Ich beschäftige mich aber auch damit und das ist eben ja für mich ist so die eine sehr, sehr wichtige Säule damit mit der Nachwuchsförderung. Also damit quasi die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auszubilden, aber auch zu unterstützen, meine Erfahrungen weiterzugeben, Mentorin zu sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich und das ist auch etwas, ich muss sagen, ich freue mich dann auch immer sehr, wenn meine Schützlinge dann so den nächsten Schritt erreichen. Und genau, ich betreue jetzt ja auch Promovierende und das also nicht nur in meiner eigenen Abteilung, sondern eben auch darüber hinaus. Also das Netzwerk wächst auch stetig und ja, ich empfinde es als sehr bereichernd, weil da sehr viel auch Austausch, auch neue Ideen, auch neue Impulse entstehen. Und das ist, das sehe ich auch als ganz wichtige Aufgabe. Und daneben eben auch dieses Thema Dialog mit der Gesellschaft. Denn ich meine, wir machen Wissenschaft nicht nur zum Selbstzweck, nicht nur der Wissenschaft willen, sondern wir machen Wissenschaft, um der Gesellschaft zu helfen oder die Probleme, die in der Gesellschaft da sind, der Bedarf, der in der Gesellschaft da ist, den eben zu adressieren. Und in meinem Fall ist es das Thema Bildung und auch so dieses Thema Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, eben auch gerade die zu unterstützen, was ich ja schon angesprochen habe, die Lernenden zu unterstützen, die eben besondere Schwierigkeiten haben und denen dann eben auch zu ermöglichen, auch an der Gesellschaft teilzuhaben und an dem Wissen teilzuhaben. Und da, das ist so ein sehr facettenreiches Berufsbild, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, weil erstens mal, es wird nie langweilig, weil es ständig passiert irgendwas Neues. Es gibt immer wieder neue Impulse, neue Projekte, neue Ideen, die entstehen. Es gibt unheimliche Freiräume für Kreativität, für ja, für neue Ideen, für auch für neue Kontakte. Es ist so Vernetzung, Netzwerken, das ist auch ein ganz großer Bereich, in dem ich halt aktiv bin. Das kommt mit Konferenzen, das kommt damit eben auch durch den Dialog mit der Gesellschaft, mit den unterschiedlichsten Menschen zu erfahren, was sind denn eigentlich die Probleme, was sind die Fragen, was beschäftigt die Menschen, und daraus ergeben sich dann nämlich auch wieder neue Forschungsfragen, daraus ergeben sich auch wieder Themen, ja, die dann in diese Systeme fließen, die ich entwickeln möchte und aktuell auch entwickle. Und es ist ein stetiger Prozess und ein stetiger Austausch.
Das ist ein gutes Stichwort. Du hast dich in unserem Vorgespräch als interdisziplinäres Gewächs bezeichnet. Und gehen wir ein bisschen zurück in deine persönliche Vita. Die ist ja auch nicht hundertprozentig geradlinig, oder?
Exakt. Nee, die ist gar nicht geradlinig. Die ist sehr, sehr krumm. Ich bin tatsächlich ein gutes Beispiel, dass es keine geraden Lebenslauf braucht, um Professorin zu werden. Im Gegenteil. Also ich habe auch das Gefühl, gerade mein krummer Lebenslauf war das, was mir hier am Ende dann auch den Vorteil gebracht hat, weil ich eben so viele unterschiedliche Facetten und Perspektiven auch zusammenbringen kann. Genau, ich habe ja angefangen eben in der Heilpädagogik. Also ich habe tatsächlich auch eigentlich schon vor dem Studium jetzt nicht den Standardnormalweg. Ich war nämlich nie auf einem Gymnasium, obwohl ich jetzt angehende Gymnasiallehrer unterrichte. Das ist auch tatsächlich eine spannende Entwicklung. Genau, also ich habe halt eben den Weg Realschule, Fachoberschule gemacht, quasi die Alternative dann zum Studium. Und habe dann eben an der Fachhochschule Heilpädagogik studiert und habe da auch gearbeitet, eben gerade mit dieser Frage, wie kann ich Lernende, die eben besondere Förderbedarfe haben, gut unterstützen beim Wissenserwerb, aber auch beim Erwerb von ganz basalen, wirklich ganz basalen Dingen, so ganz basale Themen wie zum Beispiel Kommunikation bei Kindern, die irgendwie da Probleme haben, ne, die eben sensorische Defizite haben. Oder ich hatte tatsächlich auch in der Kindertagesstätte, in der ich da gearbeitet habe, hatten wir auch Kinder mit Autismus, die dann halt eben gar nicht gesprochen haben, die dann eben über so eine unterstützte Bildsprache mit unterstützter Kommunikation, nennt sich das, eben mit so Bildkärtchen halt sich verständigt haben. Also wirklich so ganz auf einer ganz, ganz basalen Ebene teilweise Dinge zu lernen und Dinge zu entwickeln. Und nach dem Studium habe ich dann auch in dem Bereich etwas gearbeitet und habe aber immer schon gemerkt, ich möchte eigentlich gerne noch tiefer graben. Also mich interessiert so noch diese tiefer liegende Ebene. Was passiert denn eigentlich im Kopf der Menschen, während sie lernen? Und ich hatte ja auch schon in meinem ersten Studium als ein Fach Psychologie, also als ein Fach in diesem Studium. Und das habe ich dann vertieft. Da hat sich dann, also wie so oft in meinem Leben, haben sich immer wieder Türen geöffnet. Und immer wieder, wenn ich an so einem Entscheidungspunkt war, in so einer Weggabelung mit der Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann haben sich immer Türen geöffnet. Und da hat sich dann halt eben, als ich mir da die Frage gestellt habe, wie soll es denn weitergehen, hat sich die Tür an die Fernuni Hagen geöffnet. Die hatten damals gerade ganz neu den Bachelor Psychologie im Programm. Und das passte auch damals gut in meinen Lebensplan. Auch so eben dieses Modell Fernstudium und daneben eben noch Berufstätigkeit. Und dann habe ich das Studium gemacht und war total glücklich. Und dann habe ich da eben irgendwann festgestellt, während dieses Studiums, dass mich Forschung total interessiert. Und die Art und Weise, ständig neue Dinge rauszufinden, dann auch tiefer zu graben bei bestimmten Fragestellungen. Und habe dann eben auch das Praktikum in dem Studiengang genutzt und war damals in Berlin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und habe da dann eben ja so diesen Einblick bekommen, wie funktioniert psychologische Forschung eigentlich, und war total begeistert. Das war dann, für mich stand es dann auch fest, ja, es geht dann den Weg in die Forschung, und dann stand eben auch fest, dass nach dem Bachelor dann halt eben noch ein Masterstudium kommt und dann nach dem Master natürlich irgendwann auch die Promotion. Und am Ende meines Bachelorstudiums habe ich dann meinen späteren Doktorvater kennengelernt. Der hat dann meine Bachelorarbeit betreut, und das war dann thematisch ging es da darum, oder thematisch war sie schon verortet in diesem Bereich Lehren und Lernen mit digitalen Medien, weil das ist eben auch sein Forschungsschwerpunkt. Und ab da war ich dann wirklich so mit einem Bein schon in der Technik und habe dann den tollen Masterstudiengang Human Factors an der TU Berlin gefunden und konnte dann da tatsächlich auch genau diese technische Komponente noch stärken. Denn was feststand eigentlich nach dem Studium, was sich eigentlich wirklich erst so in dieser Endphase des Bachelorstudiums abgezeichnet hat, war dieses, ja, die eigentlich der Wunsch, auch noch ein Stück weit über die reine Psychologie hinauszugehen. Also es war irgendwie so dieses Gefühl, nur Psychologie, das reicht nicht. Ich möchte eigentlich gerne noch mehr oder noch drüber hinausgehen, noch mehr in diesen technischen Sektor auch reingehen, weil ich habe tatsächlich während meiner Bachelorarbeit mein allererstes Experiment programmiert. Das habe ich mir damals auch selber beigebracht. Da habe ich so eine Java-basierte Experimentalsoftware verwendet und es hat auch echt Spaß gemacht, das dann so zu sehen, wie dann plötzlich am Computer so dieses erste Experiment erschien, wie man dann da was einklicken konnte und dann kam was, ist was aufgepoppt und dann ist es wieder verschwunden und am Ende kam dann halt so eine Datei raus mit ganz vielen Einsen und Nullen und Reaktionszeiten und wurde dann alles aufgezeichnet. Ich konnte das dann auswerten und das war wirklich toll, so das allererste Mal das zu sehen. Und da war auch klar, das möchte ich vertiefen. Und ich möchte auch in der Lage sein, wirklich meine eigenen Experimente selber zu programmieren, weil das natürlich auch den Vorteil hat, ich muss nicht erst irgendjemandem erklären, wie ich es denn haben möchte. Und dann kommen 10 Iterationen, wo ich es dann wieder angepasst haben muss, sondern ich möchte es einfach selber machen, weil dann kann ich von Anfang an wirklich auch sagen, ich weiß, was ich am Ende rauskriegen möchte, was ich für Daten brauche. Und ich kann sicherstellen, dass genau diese Daten dann auch in diesem Experiment aufgezeichnet werden. Ja, und dann stand eben, dann bin ich tatsächlich auf der Suche nach Masterstudiengängen eher durch Zufall auf den Studiengang in Berlin gestoßen. Ich habe mir nämlich sämtliche Masterstudiengänge in Psychologie einfach anzeigen lassen bei dieser Studiengangssuche der Zeit. Und dann kam eben auch Human Factors. Und dann dachte ich mir, oh, das ist ja ein spannender Name. Was ist das? Ich wollte einfach wissen, was ist das eigentlich?
Das habe ich mir auch gedacht, als ich das las. Was verbirgt sich hinter Human Factors?
Human Factors bedeutet, es geht tatsächlich um den Faktor Mensch in der Technikentwicklung. Also dabei den Faktor Mensch mit all seinen Anforderungen, Bedürfnissen, Einschränkungen und Potenzialen in Prozess der Technikentwicklung mitzudenken. Und zwar Technikentwicklung in den unterschiedlichsten Systemen. Also das geht los bei Smartphone-Apps bis hin zu wirklich Produktionsmaschinen in der Fabrik, die dann halt eben auch so gestaltet sein sollen, dass die Personen, die daran arbeiten, halt eben verstehen, was los ist, gut mit den Maschinen umgehen können. Stichwort Ergonomie, also ne, wirklich angepasste Arbeitsbedingungen, also die ganze Bandbreite von technischen Geräten oder technischen Möglichkeiten. Und genau, und im Grunde, was in dem Studiengang drinsteckt, ist sehr viel Psychologie. Deswegen ist er auch tatsächlich da in der Psychologie verortet, aber halt eben nicht nur Psychologie. Und das war das, was aus dem Studiengang für mich auch sehr charmant gemacht hat, dass eben dieser Technikaspekt ganz stark auch mit reinkommt, weil es ist ein interdisziplinärer Studiengang. Der steht sowohl Absolventen aus der Psychologie und Kognitionswissenschaft als auch aus der Ingenieurwissenschaft und Informatik offen. Das heißt also, man kommt in diesen Studiengang entweder von der Menschseite oder von der Technikseite. Und der Anfang des Studiums ist eigentlich, dass man in die jeweils andere Seite eintaucht. Das heißt, ich als Psychologin hatte dann Kurse zur Einführung in die Ingenieurwissenschaft. Und das war quasi, natürlich ersetzt es kein komplettes ingenieurwissenschaftliches Studium, aber es war so ein Schnelldurchlauf durch alle möglichen Themen. Das ging irgendwie von Schrauben über Werkstoffe bis hin zu Motoren. Also und dann aber auch drüber hinaus sowas wie zum Beispiel Patentrecherche, wie so ein Patentierungsprozess funktioniert. Das hatten wir dann auch. Also es ging wirklich sehr, sehr breit darum, einen Überblick zu bekommen, was bedeutet eigentlich Ingenieurwissenschaft und was bedeutet auch ingenieurwissenschaftliches Denken? Also es wirklich auch so in dieses Denken der jeweils anderen Disziplinen reinzukommen, um dann eben die Absolventinnen und Absolventen der anderen Seite besser zu verstehen. Weil dann nach dem ersten Semester hatten wir dann auch alle Kurse gemeinsam und halt auch in interdisziplinären Projektgruppen. Und da war es natürlich dann auch wichtig, dass man so eine gemeinsame Basis hat. Und für die Kolleginnen und Kollegen aus der Ingenieurwissenschaft, die hatten dann auch Kurse in Psychologie am Anfang. Und um da halt eben so eine Basis zu schaffen, was bedeutet es eigentlich, was sind da für Theorien handlungsleitend? Und genau, und am Anfang hatte man dann, ja, dadurch hatte man dann auch so eine gemeinsame Basis, auf der man miteinander arbeiten konnte. Und was mich tatsächlich ganz, oder was so ein bisschen auch den Ausschlag tatsächlich gab am Ende für das Studium in Berlin, war die Tatsache, dass wir im ersten Semester in diesem ingenieurwissenschaftlichen Modul auch einen kleinen Lego-Roboter bauen durften und dann durch einen Parcours schicken mussten. Auch zum einen natürlich, um diese zugrunde liegende Programmierung dann halt eben auch, ne, zu üben und damit vertraut zu werden. Aber zum anderen mussten wir diesen Roboter auch entsprechend bauen, dass er zum Beispiel bei Bodenwellen nicht umgefallen ist. Also es war dann schon auch so eine mechanische Komponente drin. Und damit konnten wir dann quasi das, was wir gelernt haben über Getriebe und über Festigkeit und Stabilität dann eben auch zumindest mal so ansatzweise in eine Anwendung bringen. Und das war natürlich auch einfach ein schöner Weg, und sich in diesen interdisziplinären Gruppen dann halt auch kennenzulernen, weil auch wenn wir jetzt alle einen psychologischen Hintergrund hatten, wir kamen ja aus ganz Deutschland beziehungsweise teilweise auch drüber hinaus. Also es kamen auch Leute aus dem europäischen Ausland. Und eigentlich alle von uns oder fast alle hatten unterschiedliche Studiengänge absolviert. Und Berlin ist eben halt auch eine Stadt, die Leute von überall anzieht. Und das war dann auch so eine schöne Möglichkeit, dann wirklich zum Beginn des Studiums schon, ja, sich miteinander zu vernetzen und kennenzulernen. Und das war, ja, es war ein schöner Start ins Studium. Und generell ist das Studium halt auch sehr projektorientiert aufgebaut. Also in vielen Veranstaltungen ist es so, dass es halt einen theoretischen Teil gibt und dann aber auch einen praktischen Teil oder direkt einen praktischen Teil, wo man halt Gruppenarbeiten macht oder kleine Projekte macht. Und es gibt auch so, ja, was in Richtung Industrieprojekte geht, also wo wirklich dann Partner von Unternehmen oder bei uns war es zum Beispiel ich war mal in ein Projekt eingebunden mit dem DFKI, mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Da ging es damals darum, so eine App zu entwickeln für Fahrradfahrer. In einem anderen Projekt, in das ich eingebunden war, da ging es um Fahrsimulatoren. Also da ging es darum, quasi so ein simulatorgestütztes Training zum ökologischen Fahren zu entwickeln für Lkw-Fahrer. Und das waren wirklich auch Fragestellungen, die wirklich mit Industriepartnern dann auch gemeinsam bearbeitet wurden, die am Anfang kamen, dann die Fragestellung vorgestellt haben. Und als Studierende hat man dann in dieser interdisziplinären Gruppe halt auch diese Fragestellungen bearbeitet. Und das ist, glaube ich, auch das, was sich durch dieses ganze Studium zieht, dass es wirklich sehr, sehr, sehr anwendungsrelevant auch ist. Also, dass man wirklich mit Wissen ausgestattet wird, mit dem man hinterher auch was in der Welt bewegen kann. Und das zeigt sich auch daran, dass wir haben viele Absolventen, also wir haben eigentlich in allen großen Autofirmen mittlerweile Absolventen des Studiengangs sitzen, weil das halt wirklich auch nachgefragt wird, ne, auch gerade in diesen Mensch-Maschine-Interaktionsabteilungen, zum Beispiel bei VW, bei BMW, da sitzen überall Human Factors-Absolventen, eben weil wir so ausgebildet sind, dass wir dann halt auch schnell in diese Fragestellungen auch reingehen können.
Du bist auch Deutschlandstipendiatin gewesen, oder? Erinnere ich das richtig?
Ja, genau. Ich war Deutschlandstipendiatin 2013, 2014 in der Förderperiode. Mhm. Genau. Und mittlerweile bin ich tatsächlich seit 2015 auch selber Förderin in dem Deutschlandstipendium. Und der Gedanke, selber zu fördern, kam auch schon, während ich selber Stipendiatin war. Weil ich bin damals von IBM Deutschland und eben gefördert worden als externem Förderer und hatte da auch ganz
auch
tolle Möglichkeiten.
Auch in diesem Studiengang Human Factors, entschuldige, dass ich nachfrage, während dieser Studienzeit.
Genau, während der Studienzeit. Also die wollten auch jemanden aus diesem Studiengang fördern. Und das war dann für mich auch nochmal so eine besondere Motivation, mich da zu bewerben auf das Stipendium, weil halt eben dann auch klar war, ja, es gibt ein Stipendium oder es gibt jemanden, der besonders diesen Studiengang auch fördern möchte.
Du musst mir noch verraten, warum du dich persönlich für eine akademische Karriere entschieden hast. Denn am Ende ist es ja doch so, dass eine akademische Karriere nicht dieselbe Sicherheit gewährleisten kann, wie vielleicht eine Karriere in einem Unternehmen es kann. Und doch hast du dich zielgerichtet für diese akademische Laufbahn entschieden.
Ja, ich habe mich deshalb für die akademische Laufbahn entschieden, weil ich wollte diese Freiheit haben, die Welt mit meinen Ideen zu bereichern, die ich in dem Unternehmen einfach nicht in der Form sehe. Wobei tatsächlich, ich habe auch, muss ich ein bisschen ausholen, ich habe tatsächlich auch während dieser Endphase von meiner Promotion, für die Promotion hat sich tatsächlich ja damals auch wieder eine Tür geöffnet. Als ich mit kurz vor Ende meines Masterstudiums war und dann so in den letzten Zügen der Masterarbeit war, hat mir dann mein späterer Doktorvater, mit dem ich seit dem Bachelor eigentlich immer in Kontakt war, der hatte dann eben eine ganz spannende Stelle in einem interdisziplinären Graduiertenkolleg. Das heißt, das ist ein größerer Verbund von Personen aus unterschiedlichen Disziplinen, die eben miteinander dann in dieser Promotionsphase arbeiten, dann halt auch gemeinsam Workshops haben, Austausch haben und dann quasi wie so eine, in so einer Gruppe halt eben zusammen sind. Und so eine tolle Stelle hat sich dann damals halt eben geöffnet und dann war ich wieder an dieser Schnittstelle zwischen Mensch und Technik, weil das halt eben ein gemeinsames Vorhaben zwischen Medienforschung und Informatik war. Und gegen Ende dieser Promotionszeit hat mich mein Doktorvater dann ermutigt, mich für Juniorprofessuren zu bewerben, weil tatsächlich dieser Gedanke Forschung machen und auch wirklich Forschung frei von irgendwelchen Unternehmenszwängen zu machen, der Gedanke war schon lange da und eigentlich schon von Anfang der Promotionszeit, eigentlich auch schon im Masterstudium, weil ich eben diese Freiheit haben wollte, an dem zu forschen, was mich interessiert und auch an dem zu forschen, dass vielleicht nicht unbedingt jetzt sofort irgendwelche monetären Benefit hat, sondern wirklich an etwas zu forschen, weil mich die Fragestellung interessiert und das dann vielleicht irgendwann mal ein System oder ein Produkt wird, aber nicht im ersten Schritt.
Dieser Podcast heißt ZukunftsmacherInnen. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was möchtest du auf jeden Fall erreichen und umsetzen?
Was ich persönlich erreichen und umsetzen möchte, tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das Thema Lehrkräfte, ist, dass Lehrkräfte dann in Zukunft selbstverständlicher in dieser digitalen Welt auch zu Hause sind und mit deutlich weniger Ängsten und Unsicherheiten, einfach weil sie das im Studium schon ganz natürlich kennengelernt haben, damit umgegangen sind und dann auch Ideen haben, wie sie das in den Klassenraum bringen. Also das ist einfach ein Stück weit Normalität wird, so wie, dass wir jetzt eben auch ganz normal uns per Videokonferenz treffen. Das ist ja quasi schon unser zweites Wohnzimmer und so diese Digitalkompetenz, dass das einfach sehr viel stärker und sehr viel normaler einfach im Alltag der angehenden Lehrkräfte und zukünftigen Lehrkräfte dann auch verortet ist. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist tatsächlich auch diese technischen Systeme, diese entstehenden technischen Systeme, dass die eben auch so stärker ihren Weg auch dann finden in die tatsächliche Bildungswelt. Und ein ganz persönliches Ziel tatsächlich oder ein ganz persönliches Anliegen, was ich habe, ist ja Nachwuchsförderung. Und in dem Punkt, das noch weiter auszubauen und das auch noch systematischer auszubauen und auch mit Ressourcen auszubauen. Also ich sag immer so, wenn manchmal die Frage kommt, so am Ende meines Lebens, was möchte ich, dass von mir bleibt, dann ist es tatsächlich, dass irgendwann eine Stiftung da ist, die ganz genau dieses Thema Nachwuchsförderung und wissenschaftliche Nachwuchsförderung halt eben auch im Blick hat und auch voranbringt. Und das ist dann so das, was auf meiner persönlichen Agenda tatsächlich dann irgendwann steht.
Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, den du mir und uns gewährt hast.
Ja, gerne.
Das war Maria Würzberger. Ein gutes Beispiel dafür, dass eine akademische Karriere auch ohne geradlinige Ausbildungsvita möglich ist. Ich persönlich bewundere ihr Engagement in der Nachwuchsförderung. Vielleicht geht es euch ähnlich. Damit sind wir am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts angekommen. Wir hoffen, euch hat unser Ausflug in akademische Weiten und Welten gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin bleibt gesund und wir hören uns.